überall so schlecht? Das war ja eigentlich auch schon gesagt. Man hat jetzt wieder Phänomene, wo, das müssen wir ja nicht erfinden, sondern die zuständige Kapitalistenschar und der Staat selber sagen, das, was das Grundeigentum da inzwischen an Rendite, an Miete, an Erträgen abkassiert, wird zu einer Störung ihres Geschäfts. Und dagegen müssen wir was unternehmen. Bevor man jetzt auf den Punkt eingeht, muss man aber erstmal würdigen, wie sich auf der Grundlage, die wir jetzt gesagt haben, eigentlich das Grundeigentum dann doch in die kapitalistische Geldvermehrung praktisch, positiv, nützlich einbaut. Man kann auf der einen Seite sagen, dass die Tatsache, dass das Grundeigentum kassiert, Miete, Rente, Pacht, dass das ein Abzug von dem ist, was an kapitalistischem Reichtum von Unternehmen unter Einsatz der Arbeitskraft geschaffen wird. Und dass das ein Abzug ist, macht sich in den Formen halt geltend, die jetzt schon mehrfach Thema war. Die andere Seite davon ist, jetzt kassieren sie ja ab. Die bewähren sich als eigenständige Geldquelle. Gerade in der Art und Weise, wie erläutert werden sollte. Es ist tatsächlich auf Basis dessen, dass das produktive Kapital wächst, dass Leute beschäftigt werden, die aus dem, was sie da verdienen, Miete bezahlen müssen, Mieten fließen lässt. Auf diese Weise wird ja tatsächlich ganz praktisch in einer wachsenden kapitalistischen Ökonomie aus dem Grundeigentum allen Ernstes eine eigenständige Quelle von Reichtum. Da wird aus einem Abzug für die einen der Beweis, sozusagen der politökonomische Beweis, dass man mit Grundeigentum laufend und erfolgreich Geld verdienen kann. Das war ganz am Anfang im Einstieg schon mal als Einwand unterwegs. Wieso? Das ist doch tatsächlich so, dass der Boden einen Wert hat. Wie das? Man hat das Ergebnis. Das Grundeigentum klingt sich ein in die kapitalistische Reichtumsvermehrung. Es bezieht aus jedem dort tätigen ökonomischen Subjekt, von jedem dort tätigen ökonomischen Subjekt, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, Unternehmer wie Staat und sonst wer, bezieht es einen Ertrag aufgrund des Rechts, das ihm vom Staat eingeräumt worden ist. Fazit: Grundeigentum ist eine Quelle eines regelmäßigen Geldertrags. Und in dieser Bestimmung mit Grundeigentum lässt sich gut verdienen, lässt sich ein regelmäßiger Ertrag erzielen und aneignen. Entspricht ja das Grundeigentum wieder in dieser ganzen Abstraktheit einem Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens. Eigentum ist dadurch Kapital, dass es einen Überschuss abwirft. Kennt jeder, muss man gar nicht weiter darüber groß spekulieren, was das jetzt im Einzelnen ist, kennt jeder auch vom Sparbuch, ganz selbstverständlich, Geld, was man zur Bank bringt, wird mehr. Das ist so durchgesetztes, nicht nur Urteil, sondern so durchgesetzte Praxis, um das nur mal anzumerken, weil ihr lacht. Dass die Bild-Zeitung jetzt als ungeheuerlich anprangern kann, wenn die Banken keine Zinsen mehr zahlen. Wenn es eine Bestätigung für diese praktische gesellschaftliche Fiktion gibt, dann ist es das. Der selbstverständliche Ausgangspunkt, wenn man Geld hat und Geld als Mittel der Vermehrung eingesetzt wird und eingesetzt werden kann, dann wirft auch jede Geldsumme was ab. Das ist eine, sozusagen erstmal eine gesellschaftliche Tatsache, aber keine Erklärung für irgendwas. Aber es ist erstmal eine gesellschaftliche Tatsache. Und nach der Seite hin ist das Grundeigentum auch sowas. Es wirft regelmäßig einen Ertrag ab. Also, umgedreht, handelt es sich bei Grund und Boden um einen Kapitalwert. Muss ja sein. Zum Wertobjekt wird das Stück gegen dadurch, dass es einen Ertrag abwirft. Und dadurch bekommt Grund und Boden einen Preis, mit dem man die Qualität dieses Bodens, einen Ertrag abzuwerfen, kaufen kann. Das ist ein Unterfall von dem, was Marx fiktives Kapital nennt. Und das Fiktive will ich jetzt nochmal erklären, weil das auch vielleicht für den Vorgang nicht ganz unwichtig ist. Fiktiv meint natürlich nicht, dass es das nicht gibt, weil der Ausgangspunkt ist ja erstmal, das gibt es. Sondern dass es tatsächlich die Behauptung, es würde sich dabei um eine Quelle handeln, die eigenständig was einbringt, natürlich gelogen ist. Die Quelle ist ja klar, ist nicht der Boden, sondern das Verfügungsrecht über es. Aber in der gesellschaftlichen Praxis ist die Tatsache, dass man mit einem Stück Grund und Boden einen Ertrag regelmäßig erwirtschaften kann, der praktische Beleg dafür, dass es sich dann bei diesem Stück Gegend um ein Wertobjekt handelt und dass dieses Wertobjekt dann auch gehandelt werden kann. Praktisch ist das, wenn man so will, eine Analogie zu dem wirklichen Verhältnis von Geld und Geldüberschuss. Das Kapital mehr wird, dass es sich vermehrt, das liegt ja daran, dass es sich den gesellschaftlichen Produktionsprozess untergeordnet hat, dass er die ganze Produktion von Gütern, die Anwendung von Arbeit organisiert als Mittel der Vermehrung von Geldreichtum. Und wenn die ganze Gesellschaft als Mittel für Geldreichtum organisiert ist und klar ist, dass das der Zweck des Produzierens ist und dass dafür gearbeitet wird, dann stimmt eben im Umkehrschluss, dann ist jedes Geld, was das Kapital dafür gebrauchen kann, um diesen Prozess voranzutreiben und ertragreich zu machen, automatisch Kapital. Praktisch erfolgt das so, das weiß ja jeder, das will ich jetzt aber auch nicht näher erläutern, nur damit ihr wisst, wovon die Rede ist. Praktisch existiert ja dieses Verhältnis im Bankkapital, also dort, wo tatsächlich einfach durch das Verleihen von Geld Geschäfte gemacht werden. Und das Verleihen von Geld bringt einen Ertrag, gesamtgesellschaftlich betrachtet, weil eben das Geld, was da verliehen wird, tatsächlich einen wirklichen Geldüberschuss hervorbringt. Nicht durch die Tat des Bankers, sondern durch die Tat derjenigen, die das Geld verwenden, um es zu investieren, Arbeit einzusetzen und einen wirklichen Geldüberschuss herzustellen. Das bloße Haben von Geld wird deswegen zur Geldquelle. Und diese gesellschaftliche Tatsache, die erstmal vom Finanzkapital herkommt, die erstmal das Produkt der finanzkapitalistischen Verwendung von Geld ist. Die ahmt das Grundeigentum quasi nach. Der kleine Unterschied, den kann man ja vielleicht auch noch erwähnen, besteht schon darin, dass das, was die Bank verleiht, tatsächlich kapitalistischer Reichtum ist, während beim Grundeigentum endgültig das, was dort Geld abwirft, ein fingierter, ein vorgetäuschter Kapitalwert ist, der gar nicht aus dem, was da verliehen, was da abwirft, kommt, sondern aus der Bedienung an den anderen Quellen. Nur um das daran nochmal zu erinnern, das ist von der Form her zwar dasselbe, aber politökonomisch trotzdem ziemlich was anderes. Die Grundeigentümer haben die Kunst, aus Geld mehr Geld zu machen, ohne überhaupt einen Produktionsprozess dazwischen treten zu lassen. Das, was die Bank macht, den haben die nicht erfunden, aber die nutzen den sehr geschäftstüchtig aus. Und wie das geht, dazu will ich im Folgenden noch ein paar Erläuterungen machen. Wo ist man jetzt? So wird aus einem Abzug von der gesellschaftlichen Geldvermehrung, aus einem Abzug von dem Ertrag des erfolgreichen kapitalistischen Wirtschaftens, ein Ertrag dessen, was man dafür benutzt, um da ranzukommen. Und so wird aus Grund und Boden, der mit dem gesellschaftlichen Reichtum als solchem gar nichts zu tun hat, tatsächlich eine eigenständige Ertragsquelle. Und das, was der einspielt, ist dann praktisch gesehen so etwas Ähnliches wie der Zins, nämlich ein Verhältnis dessen, was man verdient, zu dem, was man dafür eingesetzt haben muss, weil sonst würde man das, was man daraus zieht, ja nicht verdienen. Es tut mir leid, dass das so tautologisch ist, ich kann nichts dafür, das haben die ja schon. Das ist eigenartig. Also erstmal kann man ja sagen, ist dieser Kapitalwert, der da repräsentiert wird, total ideell. Das merkt man übrigens an dem Umgang des Staates mit diesem Verhältnis. Es gibt ja diese wunderbare Einrichtung der Grundsteuer, und in der Grundsteuer behandelt der Staat jedes Eigentum an Grund und Boden wie Vermögen. Der Sache nach wird natürlich die Grundsteuer nicht aus dem Eigentum am Boden bezahlt, wie auch, weil wie soll denn da was rauskommen? Und dann wird bezahlt aus dem Einkommen, was der Mensch verdient, der die Grundsteuer bezahlen muss. Aber der Form nach behandelt der Staat selber dieses Stück Eigentum, was einer besitzt, auch wenn er selber drin wohnt, wie so etwas wie dessen Vermögen, das er doch hat und das, was abwirft und deswegen berechtigterweise auch steuerlich mit einer Vermögenssteuer, denn was anderes ist Grundsteuer nicht als eine besondere Form der Vermögenssteuer, abgegolten werden kann. Nur um das nochmal zu unterstreichen, wie selbstverständlich die Fiktion, wenn da pro Monat so und so viel Geld rauskommt, dann handelt es sich das, woraus das kommt, um Vermögen, auch vom Staat nochmal bestätigt wird in der Art und Weise, wie er steuerlich mit diesem Gebrauchswert namens Haus umgeht. Das heißt, das Eigentum an Grund und Boden hat einen ideellen Wert, und in dieser Eigenschaft als ideeller Wert kann man diesen Wert auch real machen, und zwar dadurch, dass man das Ding verkauft. Und dann wird es ganz spannend. Weil was man da ja verkauft, ist eine Ertragsquelle. Man hat das also mit der eigentümlichen Gleichung zu tun. Man kauft mit einer Summe Geld ein Ding, was mehr wert ist als das Geld, was man dafür hinlegt. Für den Käufer, für jemanden, der Grund und Boden kauft, ist das also, handelt es sich bei diesem Kauf also um eine Geldanlage. Er kauft nicht einfach wie bei der Ware, er legt nicht einfach ein Geld hin für ein gleichwertiges Ding, sondern er legt sein Geld hin für ein Ding, was mehr Geld repräsentiert als das Geld, was er dafür hinlegt. Deswegen ist es ja eine Anlage. Er schießt also echtes Geld vor und verwandelt damit tatsächlich diesen ideellen Wert des Vermögens in einen ganz realen. Aber der muss dann die Rendite auch erbringen. Und die Miete verändert damit ihren politökonomischen Charakter. Die wird nämlich damit zur Rendite, also zum Beleg dafür, dass der Preis, den man für das Stück Grund und Boden hingelegt wird, auch tatsächlich die Kapitalanlage ist, als den man es hingelegt hat. Und das ist eine interessante Verwandlung. Bei der Sache nach ist es natürlich nicht so, dass der Grund und Boden, den man da verkauft hat, sich verwertet, sondern der verwertet sich ja dadurch, dass derjenige, der diese Anlage gemacht hat, von denjenigen, die dieses Ding pachten oder mieten, bezahlen. Also das Wahrmachen der Behauptung, hier hat Kapitalanlage stattgefunden, findet dadurch statt, dass man bei denjenigen, die das Ding mieten oder pachten, abkassiert. Das ist ein ganz wesentlicher, der erste ganz wesentliche Grund dafür, dass Mieten die Tendenz zum Steigen haben. Weil die bekommen jetzt ja eine neue Funktion. Die sind nicht einfach das, was man halt kriegt, wenn man das Ding verpachtet, sondern die sind unter dem Standpunkt, Grund und Boden ist eine Kapitalanlage, der Beweis dafür, dass man das Geld tatsächlich als Kapital erfolgreich angelegt hat. Vergleicht sich also mit Renditen aller anderen Sorten von Kapitalanlagen, die es auf Gottes breiten Erdboden auch noch gibt. Da gibt es nicht nur Aktien, Wertpapiere, Derivate, frag mich nicht, sondern es gibt auch noch Immobilien als Anlagesphäre, wo die Frage, wie viel bringt das denn? Und nicht vergessen, ne? Wie viel bringt das denn? Heißt nicht, das bringt es einfach, sondern wie viel kann man da perspektivisch von denen kassieren, denen man das dann abknüpft, was das bringen soll? Weil das ist ja die Wahrheit der Rendite. Ist ja nicht eine Rendite von diesem Ding, sondern die Rendite davon, dass man das halt verleiht oder vermietet oder verpackt. Das hat Folgen. Jetzt beginnt eigentlich die Welt, mit der wir heute da eingestiegen sind, nämlich die Welt der Immobilienspekulanten und Miethaie. Die sind nämlich die Subjekte dieser Sorte Geschäft. Aber man muss sich klar machen, das Geschäft, was die machen, beruht überhaupt auf dieser Umdrehung, die ich vorhin erläutert habe, beruht darauf, dass der Standpunkt praktisch gemacht wird. Wenn ein Stück Grund und Boden einen regelmäßigen Ertrag abwirft, dann ist Grund und Boden selber ein Wert. Dann kann man diesen Wert kaufen und dann ist das Kaufen dieses Werts eine Aneignung der Quelle einer Rendite. Und dann hat das, was die Leute zahlen oder die Firmen zahlen, die da drauf sitzen und das gemietet haben, den Charakter des praktischen Belegs, dass sich die Kapitalanlage gelohnt hat. Ich will das jetzt gar nicht weiter erläutern, wie das da im Einzelnen zugeht, das kann man auch alles in der Zeitung lesen. Aber das ist eigentlich der Endpunkt dieser kapitalistischen Nutzung des Grundeigentums. Auf Basis dessen, dass sich die Grundeigentümer erfolgreich mit einem Abzug am kapitalistischen Wachstum in das kapitalistische Geschäft einbinden, werden sie selber zu einer maßgeblichen Abteilung der Vermehrung von Geldreichtum. dann vergleichen sie sich mit dem, was andere Formen der Geldanlage abwerfen. Und das hat gerade in Zeiten wie diesen, wo das Zinsniveau niedrig ist, auch noch eine sehr nette Konsequenz. Weil wenn die Zinsen niedrig sind, steigt der Wert der Immobilie, dann muss man mehr Geld hinlegen, um mehr zu verdienen. Und das ist ja auch die praktische Konsequenz, die jeder kennt, dass die Attraktivität des Immobiliensektors für die Spekulanten wächst mit dem Ausmaß, wie andere Formen der Geldanlage immer weniger abwerten. Es hat ja dann endgültig nichts mehr damit zu tun, was derjenige zu zahlen hat, der dann das Ding am Ende in irgendeiner Weise tatsächlich ökonomisch verwertet, indem er was bezahlt. Sondern der ist dann endgültig subsumiert unter eine Rechnung, die die Frage der Miete, die man schon kassieren kann, oder die man schon kassiert oder die man eventuell in Zukunft kassieren kann, zum Bestimmungsgrund für den Kaufpreis der Immobilie macht, den dann aber auch einfahren muss, damit sich das gelohnt haben muss. Und das ist die Quelle für all das, worüber sich dann die Mieter beschweren, Gentrifizierung, Sanierung, rausekeln der einen Mieter und reinnehmen lukrativerer Mieter und so weiter und so fort. Das sind alles Berechnungen und Verfahren, die ergeben sich aus der Tatsache, dass hier eine Quelle von Zinserträgen bewirtschaftet wird und diese Quelle von Zinserträgen sich dann auch in dem Maße lohnen soll, wie anderes während der Kapitalanlage dieses nicht tun. Also es ist überhaupt nicht so, um das vielleicht nochmal so rum zu sagen, dass sich die Investoren in die spekulative Abteilung Immobilien sich einfach darauf verlassen würden, dass Boden sich verwertet. Die sind sich sehr sicher, dass er das überhaupt nicht tut, wenn sie nicht energisch dafür sorgen, dass diejenigen, aus deren Tasche diese Rendite bezahlt wird, dann auch die Beiträge leisten, die dafür nötig sind.
Ja, und genauso das Gegenteil, der berühmte Leerstand, der spricht ja gerade dafür, dass die kontrafaktische Inwerthaltung, solange das Geld billig ist, weil zum Beispiel ein Zentralbanker Nullzinspolitik verfügt, auch ein Mittel sein kann, die an der Verwertung des Grundeigentums festzuhalten, indem man auf sie erstmal unmittelbar verzichtet. Es also als Wertobjekt zu erhalten, indem man es als Renditequelle ruhen lässt, das führt erst zu dem ganzen Leerstand, den jetzt heute die Kritiker beklagen.
Ja, der Leerstand hat ja auch noch das Schöne an sich, dass wenn man das Ding dann vermieten oder verscherbeln will, man nicht noch lauter Leute rausekeln muss, weil er sowieso behalten drin ist. Aber diese ganzen Hässlichkeiten, die kennt man ja. Wie gesagt, das Entscheidende und das entscheidende Übergangsargument an der Stelle ist wirklich das, was ich gesagt habe. Bevor man bei diesem ganzen Spekulationsscheiß ist, nun erstmal festhalten, worauf wird da eigentlich spekuliert? Auf den Erfolg des Grundeigentums aus einem Abzug einen Ertrag zu machen. Weil die das hinkriegen, aus einem Abzug einen Ertrag zu machen, in der Art und Weise, wie ich das versucht habe zu erläutern. Deswegen sind sie eine wunderbare Kapitalanlage für diejenigen, die aus Geld mehr Geld machen wollen. Gut, ich mache mal eine kleine Zusammenfassung und dann mache ich erstmal Pause. Vielleicht muss man zur Figur des Mieters dann vielleicht noch ein bisschen was erzählen, aber schauen wir mal. Ich möchte nochmal zurück. Nichts von dem, was im ersten Teil gesagt sein sollte, will ich jetzt damit zurückgenommen haben, dass der Grundeigentum im Ausgangspunkt ein passiver Schmarotzer an den produktiven Quellen des Kapitalismus ist, stimmt. Die Leistung dieser Produktionsweise besteht darin, daraus eine Quelle der Reichtums-, der Geldvermehrung, eine selbstständige, eigenständige Quelle der Geldvermehrung tatsächlich praktisch zu machen. Und das geschieht eben, erläutert, wie es erläutert wurde, im Wesentlichen dadurch, dass das Kapital halt das Grundeigentum benutzt, um darauf sein Wachstum und seine wirkliche Geldvermehrung zu organisieren. Und insofern macht sich das Grundeigentum damit, wenn es vom Staat mal eingerichtet ist, tatsächlich für die kapitalistische Produktionsweise nützlich und unverzichtbar. Weil wenn das Kapital die Miete oder die Pacht zahlt, die verlangt wird, dann hat es ja die freie Verfügung über dieses Stück Grund und Boden und hat dann alle Freiheiten, die es braucht, um sein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Insofern gibt es auch seitens derjenigen, die diesen Abzug als Kost verbuchen, auch keine Forderung nach, diese Geldquelle abzuschaffen, sondern im Resultat verstehen sich produktive Kapitalisten und Grundeigentümer hervorragend, wenn sie nicht gleich in einer Person verschmelzen. Und aus der Sphäre des Finanzkapitals gibt es erst recht keine Beschwerden, weil da trägt ja genau diese Immobiliensphäre dazu bei oder unterstützt das Wachstum in dieser Sphäre auch und gerade in Zeiten, wo andere Abteilungen des finanzkapitalistischen Wachstums nicht so rosig aussehen. Der Einzige, der dann stehen bleibt, ist und der wirklich unter dieser Zusammenarbeit der geldvermehrenden Klassen zu leiden hat, ist dann eben der Mieter. Weil der ist ja jetzt nicht einfach bloß mit dem Grundeigentum konfrontiert, sondern der ist ja mit der produktiven Zusammenarbeit zwischen Finanzkapital, produktivem Kapital und Grundeigentümer konfrontiert. Für den lohnt sich garantiert nichts, der muss halt zahlen. Aber das, was er zahlen muss, das wollte ich mit der Ausführung zur Rendite nochmal gesagt haben, das, was er zahlen muss, ist eben nicht einfach ein Geld, was er an das Grundeigentum abdrückt, sondern ist ein Geld, das seine Bestimmung daraus bekommt, dass Grundeigentum als Kapital eingesetzt wird und als Mittel der Geld, als alternatives Mittel der Geldvermehrung fungiert. Es kommt gar nicht einfach aus dem Privateigentum an Grund und Boden für sich, dass die Mieten unbezahlbar werden, sondern es kommt daraus, dass der Kapitalismus es glatt schafft, aus dieser Abteilung seines Geldverdienens eine eigenständige Kapitalvermehrungsquelle zu machen, unter tatkräftiger Mithilfe derer, die wirkliche Geldvermehrung in dieser Gesellschaft organisieren. So, wie gesagt, ich wollte da noch ein paar Worte zum Mieter, was das dann eigentlich für eine politökonomische Figur ist, sagen, aber ich mache jetzt erstmal Pause und vielleicht gibt es ja noch Diskussionsbedarf. Wenn nicht, dann mache ich einfach weiter. Ich wollte nochmal anknüpfen an den Spruch, der in der Protestszene sehr beliebt ist, Wohnen darf keine Ware sein. Warum eigentlich nicht? Ich meine, es ist ja jetzt, hoffe ich, halbwegs klar geworden, was der besondere Witz an dieser Ware ist und wieso das auch nicht eine Ware, die jeder andere ist, sondern für denjenigen, der mieten oder wohnen muss und will, ein Abzug aus dem Geld, was er ansonsten für seine Lebensführung braucht und haben will. Und dass es auch gar keine Ware in dem Sinne ist, weil es eben ein Produkt der spekulativen Geldvermehrung auf einen Abzug vom kapitalistischen Reichtum ist. Das ist seine Qualität als Ware und als solche ist der normale Mensch, wenn er wohnen will, praktisch mit diesem seltsamen politökonomischen Ding konfrontiert.